Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 23. Juli 2021. Andreas hat viele Themen mitgebracht. Die Haare sind ordentlich gekämmt, rasiert bist du auch schon. Es riecht auch gut hier um dich herum, Andreas. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, ich rieche gut. Die Scheiben sind auch nicht beschlagen. Alles ist wunderbar. Wir haben heute eine leichte graue Nebeldecke und eine Wolkendecke noch über den Silbersee, der heute seinem Namen alle Ehre macht. Er changiert Silber mit leichten grauen Elementen. Wunderschön, aber es wird sich nachher auflockern, sagt der Wetterbericht. Und dann wird die Sonne rauskommen. Wir haben runde 20 Grad zu erwarten. Und ein schöner, ich sage mal, halbwegs Sommertag kommt auf uns zu.
Dann nehmen wir Hake und Spaten und marschieren schön in den Garten.
Genau, Unkraut raus. Aber Unkraut gibt's ja gar nicht.
Beikraut.
Beikraut, das heißt Pflanzen am falschen Platz.
Ja, aber das Beikraut, was im Moment durch die letzten Tage des Regens hier hochgeschossen ist, ja, das dürfen wir entfernen. Andreas, unser Thema derzeit überall das Wetter. In Amerika, also USA, Westküste und auch Kanadas Westküste sind Hitzeperioden wie selten, während Mitteleuropa unter schweren Gewittern, Regengüssen, Hagelschauern leidet. Wir haben schreckliche Überflutungen erlebt in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Belgien, Niederlande. Jetzt heißt es vom Deutschen Wetterdienst und von anderen Wetterstellen und Meteorologen, zum Beispiel die TZ meldet, Vorsicht in München und Umgebung, Unwetterfront kommt, Temperatursturz von 10 Grad in wenigen Stunden. Und das heißt, schon am Wochenende wird die Schönwetterphase wieder beendet sein im Süden und rund um Oberbayern und heftige Gewitter kommen. Und wenn es heißt, teils schwere Unwetter, dann wird man ja jetzt schon ein bisschen kribbelig, weil wir denken an die ja nicht gerade ausreichenden Wettervorhersagen rund um Nordrhein-Westfalen. Viele Tote, Hunderte, fast 200 Tote, viele werden noch vermisst. Andreas, man kann ja jetzt eigentlich sagen, wenn solche Ankündigungen für eure Region stattfinden, dann geht bloß in die Vorbereitung.
Ja, das auf jeden Fall. Man darf natürlich auch eines jetzt nicht unterschätzen. Wir waren vorher untersensibilisiert durch diese Vollkasko-Mentalität, die man den Menschen auferzogen hat, nach dem Motto, die Regierung sorgt dafür, dass dir nichts passiert. Nun sind wir eines Besseren belehrt worden durch diesen wahnsinnigen Eingriff. Und jetzt sind wir erst einmal wieder übersensibilisiert. Die Menschen ist ja wie eine Masse und wird gelenkt durch die jeweiligen Einflüsse, die gerade aktuell sind. Nun haben wir gerade die Wetterwochen, nachdem wir dann die Corona-Wochen und eben halt die, ich sag mal, Russenwochen oder was auch immer haben. Das sind ja richtige Spielarten, mit denen die Menschen geführt werden. Nichtsdestotrotz ist es richtig. Wir erwarten in München und auch in verschiedenen anderen Bereichen, jeder sollte darauf achten, und zwar grundsätzlich, wie das Wetter sich entwickelt, und man sollte vorbereitet sein. Und in Anbetracht der Erfahrung, die wir nun kürzlich gemacht haben mit diesen schwersten Überschwemmungen, ist es wichtig, sich an der Kante vorzubereiten. Ich denke zum Beispiel, wenn ich wichtige Dinge habe, die im Keller liegen, auf dem Boden liegen, in Regalen liegen, dass ich die schlicht und ergreifend dann schütze oder eben halt sichere in höhere Etagen. Das macht Sinn, wenn es zumindest darauf hinausläuft, dass es in meiner Gegend besonders betroffen sein sollte. Und insgesamt gesehen Vorbereitung. Wer die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf dem Land, auch Sandsäcke oder so etwas zu haben. Man sollte die Dinger eigentlich immer haben. Grundsätzlich natürlich nicht mit Sand gefüllt, sondern auch leer, aber für solche Fälle kann man sie dann eben halt mit Sand füllen. Für mich ist es nach wie vor ganz wichtig, worüber wir neulich gesprochen haben. Das ist mir auch nochmal selbst klar geworden. Ich habe meinen eigenen Rucksack nochmal überprüft, habe nochmal alles gecheckt. Stimmt, Zelt ist drin, Schlafsack drin, alles drin. Papiere sind drin und so weiter. Also das halte ich auch schon für eine sehr wichtige Sache, dass wenn es mal eng wird, man auch relativ schnell raus kann. Und ansonsten all die Sicherungsmaßnahmen, die wir bereits seit einem Jahr diskutieren. Wasser, Vorbereitung, Essen, Nahrungsmittel und so weiter und so fort.
Streichhölzer, Kerzen, ganz wichtig. Man muss bei solchen Wettervorkommnissen natürlich auch mit Blackouts, mit Stromausfällen rechnen. immer dran denken, frisches Wasser abfüllen in Flaschen. Wir heben jetzt auch unsere ganzen Wasserflaschen auf oder auch Weißweinflaschen, die man ausspülen kann, die gute Schraubverschlüsse haben, weil in der Not ist man froh, wenn man sowas hat.
Richtig, auch unser Apfelsaft, den wir dann beispielsweise machen mit einer eigenen kleinen Presse, dass wir dann eben halt uns die Äpfel besorgen, pressen dort unseren Apfelsaft, haben alte Weinflaschen mit Schraubverschluss. Das sind sehr hochwertige Flaschen. Das, was wir arglos als Müll oft wegwerfen, sind wirklich hochwertige Stoffe. Guckt euch bitte mal so eine Flasche an. Nehmt mal das Etikett runter, haltet sie mal ins Licht, so mit dem Schraubverschluss, und guckt euch das mal an, wie viel Mehrwert dort eigentlich geschaffen wird und wie sauber man dort wirklich hygienisch sein Wasser oder seine Getränke dort abfüllen kann. Nicht alles immer wegwerfen, was einem da so vorkommt.
Vor allem die aus Glas. Wir reden nicht von Plastikflaschen, denn wir wissen natürlich, dass sich da immer Kunststoffe auch lösen können. Das ist nachgewiesen, weswegen wir auch grundsätzlich Wasser immer in Glasflaschen haben, wenn wir unterwegs sind. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und du hast vollkommen recht, man kann eben auch zum Beispiel Weißweinflaschen, man kann auch Rotweinflaschen auswaschen. Heutzutage sind ja die meisten mit Schraubverschluss. Es ist auch nicht mehr unbedingt eine Frage der Qualität, ob die nun einen Korken haben oder einen Schraubverschluss. Also hier in Kanada haben sie fast alle Schraubverschluss. Und wir sind vor einiger Zeit dazu übergegangen, diese Flaschen jetzt nicht alle grenzenlos zu entsorgen, sondern sie zu waschen, also spülen und aufzubewahren. Und man kann zum Beispiel in den Rotweinflaschen, kann man auch sehr gut die Essenzen aufbewahren. Also wenn wir darüber reden, Löwenzahntinktur für die Entgiftung des Körpers oder Huflattich für oder gegen Grippeerkältungen, Husten und so weiter, dann ist es immer sinnvoll, so etwas in dunkelglasigen Flaschen aufzubewahren. Und dafür eignen sich diese Flaschen. Und da sowieso in diesen Tinkturen Alkohol drin ist, macht es nicht mal was, wenn da eine leichte Spur noch von Weingeschmack drin ist. Also wir gehen jetzt hier gerade sehr weit mit diesen Empfehlungen, aber ich denke, auch bei uns ist so eine Art Umdenken gewesen. Schon vor also ein, zwei Jahren ist das losgegangen. Wir haben uns gefragt, wie kann man eigentlich so hochwertige Güter wie Glasflaschen so achtlos entsorgen?
Ja, also was du gerade sagtest mit der dunklen Lagerung, hier zum Beispiel ist es so, ich glaube, das wird in Deutschland ähnlich sein, dass wenn man Flaschen kauft, sie auch in Kartons somit zu Unterteilern kaufen kann. Da stehen sie natürlich auch dunkel. Ich sprach deshalb von Weinflaschen, weil ich selbst keinen Rotwein trinke oder wir eigentlich überhaupt keinen Rotwein trinken. Aber das ist der eigentliche Grund. Was auch wichtig ist, dass man eines hat, kleine Aufkleber, womit man die Flaschen wirklich beschriften kann. Ganz wichtig, dass man immer weiß, was dort drin ist. Und wenn gefährliche Dinge drin sind, dass da ganz wichtige Warnhinweise drauf sind oder über dem Verschluss noch ein Aufkleber drüber, dass man das auch wirklich sieht. Sonst könnte mal jemand an eine Flasche greifen und trinkt mal einfach einen Schluck raus und da ist dann irgendein Rohr frei drin. Das sollte natürlich nicht sein.
Ja, aber man setzt ja eine Weinflasche nicht an zum Trinken, Andreas. Oder von wem redest du hier?
Ja, ich rede jetzt nur von mir, das stimmt.
Okay, nächstes Thema. Jetzt wird natürlich viel über Wettermanipulation gesprochen. Denn es gibt durchaus auch Wetterkanäle, wie zum Beispiel den Wetteradler oder so. Der bringt ein paar Informationen. Sagen wir mal, da kann man zumindest anfangen, darüber nachzudenken. Und wir haben ja auch schon in den letzten Tagen hier darüber gesprochen, dass also ja ganz offen darüber berichtet wird, dass beispielsweise in China ein riesiges, ganz vorsätzliches Wettermanipulationsprogramm betrieben wird. Man nennt das dann Wolkenbesamung und man benutzt nicht nur Flugzeuge, sondern auch Flugabwehrkanonen, um das Jodid in die Wolken zu schießen. Man hat vor den großen Olympia-Veranstaltungen das Wetter manipuliert in China. 35.000 Menschen arbeiten am Wettermanipulationsregierungsprogramm in China. Die Inder wiederum, ich bin hier gerade mal in einem Artikel drin von Wochenblick.at, die das sehr schön aufgelistet haben, was so an Themen auf der Welt zum Thema Wettermanipulation ganz offen einsehbar ist. Also da gibt es zum Beispiel ein Projekt namens Himmelsfluss. Und das könnte zu weiteren Spannungen zwischen China und Indien auch führen. China plant Regenwolken über dem Becken des Yangtze-Kiang in den trockenen Norden abzutreiben. Angeblich könnte man so jährlich 5 Milliarden Kubikmeter Wasser verschieben. Aber natürlich fehlt dieser Regen dann woanders, heißt es hier. Und das könnte zu Ertragsverringerungen in der Landwirtschaft oder gar zu einer Dürre führen. Und besonders in Indien befürchtet man, dass China ihnen zwar nicht das Wasser abgraben, es aber sozusagen absaugen könnte. Dann heißt es weiter, die NASA produziert Regenwolken. In Vietnam, im Vietnamkrieg kam eine Wetterwaffe zum Einsatz. Das hat die New York Times berichtet. 1972 in einem Artikel mit dem Titel Regen machen wird von den USA als Waffe benutzt. Und der bekannte Enthüllungsjournalist Seymour Hersh stellte damals fest, dass die Amerikaner mit der beschriebenen Methode die Wolken über Vietnam und Laos angereichert haben, um so den kommunistischen Vietcong zu behindern. Das sind alles offizielle Meldungen. Ich schließe das mal ab. Ich bin hier einfach vieles übersprungen. Schließe das ab mit einer Meldung der Bild-Zeitung gestern, die veröffentlicht hat, dass Dubai mit Elektroschocks Regen erzeugen will. Und da heißt es, Wüste, Meer, Sonne ohne Ende. Dubai ist Metropole und beliebter Touristenhotspot, allerdings mit einem immer größer werdenden Problem, nämlich dem Trinkwasser. Und da wird dann hier eben auch geschildert, wie man also durch Elektroschocks neue Wege gehen kann. Dazu will das Land Drohnen benutzen, heißt es hier, die einen Prozess auslösen. Und sie hatten das in einem Vorartikel falsch berichtet, deswegen ist der wahrscheinlich auch für eine Weile offline genommen worden, aber nun wieder online gekommen. Also, es heißt, dass die University of Reading in Großbritannien zusammenarbeitet mit einer mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da wird ein Professor Martin Ambaum zitiert, der Folgendes sagt: Das Reading-Team von Wissenschaftlern hat an einem Projekt, das von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert wird, gearbeitet, um zu Regenverbesserungstechnologien in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu prüfen. Unsere Arbeit bestand darin, die Rolle von elektrischer Ladung in Regenformationen in den Arabischen Emiraten zu prüfen. Es wurden Computermodelle durchgeführt und so weiter. Andreas, ich fasse mal zusammen. Also es ist überhaupt keine Verschwörungstheorie, wenn wir von Wettermanipulationen sprechen. Denn das sind ja hier alles ganz offene Meldungen, ganz offene Aussagen von Experten, die von den Mainstream-Medien auch veröffentlicht werden. Und du hast dich jetzt mal mit diesem Thema Geoengineering oder auch Climate Engineering näher beschäftigt.
Ja, also es ist ja nicht ganz neu, das Thema. Und ich denke darüber nach, als ich 2003 darüber gesprochen habe mit dem Begriff Chemtrails und habe auch die Zusammensetzung dieser Chemtrails beschrieben, dann kommt ja sofort die Keule der Verschwörungstheorien. Wobei, wenn mir jemand sagt, dass ein Flugzeug dort Kondensstreifen bildet, dann brauche ich einfach nur meine normale Wahrnehmung als Mensch erkennen und die zugrunde legen, und da brauche ich keinen Wissenschaftler für. Wenn ich im Winter mir ein Auto ansehe, wo das Auto läuft und aus dem Auspuff warme Auspuffgase rauskommen, dann sehe ich, dass da keine Streifen stehen, die eine Zeit lang noch in der Luft stehen bleiben und sich dann auseinanderzerren, sondern ich sehe, dass sie sich sofort wieder auflösen. Wenn ich im Winter ausatme, dann wissen wir alle, dass wir so einen Nebel ausatmen, wenn die warme Luft auf die kalte Luft außerhalb meines Körpers trifft. Aber ich sehe, dass es sich auch sofort wieder auflöst. Das ist typisch bei diesen Kondensierungen. Und wenn ich mir dann ein Flugzeug oben ansehe, wo es heißt, die warme Luft kommt in die kalte Luft und das sind die Streifen, das sind Kondensstreifen und die stehen dann über Minuten, über 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde und zerren sich auseinander und mir erklärt jemand, das sind Kondensstreifen, dann glaube ich das einfach nicht, weil meine Erfahrung zeigt mir etwas anderes. Also ich habe mich da schon seit langem mit beschäftigt und ich bin froh, dass es jetzt im Mainstream angekommen ist, wofür viele Menschen, ich denke hier auch an Herrn Altnickel beispielsweise von den Grünen, der sein Leben gewidmet hat diesen ganzen Problemen und die jetzt da natürlich auch mit rehabilitiert werden ein Stück weit, obwohl er es wahrscheinlich selbst gar nicht erfahren wird. Man hat ja dann seinen Stempel weg. Ich möchte kurz mal drauf eingehen, was ist das überhaupt? Geoengineering oder Climate Engineering? Es gibt zum Beispiel eine Patentübersicht. Und die ältesten Patente auf dieses Climate Engineering gehen zurück bis aufs Jahr 1891. Wir selbst haben ungefähr 200 Patente archiviert. Machen wir mal kurz einen Überblick, wie das ganze Zusammenspiel aussieht. Diese Geo- oder Climate Engineering Art ist ja orchestriert durch ganz viele oder mehrere Komponenten, die parallel wie eine hybride Kriegsführung oder sogar ganz verzahnt abspielen. Ich möchte hier mal drei wesentliche Grundlagen einfach mal auf den Punkt bringen. Es gibt zum Beispiel den Begriff des Solar Radiation Managements beziehungsweise Stratospheric Aerosol Injection. Das ist der offizielle Begriff für das, was man als Chemtrails bezeichnet. Chemtrails ist allerdings wohl eher ein Begriff, der absichtlich gestreut und verbreitet wurde, um diejenigen zu diskreditieren, die entweder Kenntnis über die Vorgänge haben oder mit offenen Augen den Himmel beobachten und erkennen, dass diese Streifen am Himmel keine Kondensstreifen sein können, wie ich es gerade erzählt habe. Diese Aerosol-Injections werden teilweise von Militärtankern und auch zivilen Flugzeugen ausgebracht. Das finden wir sogar in einem offiziellen Dokument des Bundesamtes für Bildung und Forschung, wo diese Dinge auch beschrieben werden.
Darf ich den Satz hier kurz vorlesen, ja, der dort auf der Seite des Ministeriums gedruckt steht in einer der Studien? Das ist eine, also die beziehen sich hier auch auf das Klimainstitut in Kiel. Und da gibt es eine Wissenschaftlerin von Kiel, die heißt Janine Hucko. Und die hat 2009 Folgendes dort geäußert. Ein neueres Patent behandelt ein Verfahren, in dem Treibstoffzusätze in Verkehrsflugzeugen zum Ausbringen reflektierender Substanzen genutzt werden sollen. Andreas, reflektierende Substanzen, ist damit sowas wie Aluminium gemeint?
Genau, Aluminiumarten, die dort Reflexe bringen, das heißt angeblich wegen der Klimaerwärmung, so wird es diskutiert. Es handelt sich aber auch um strategische Waffen und um direkte Wetterbeeinflussung. Diese Klimaerwärmung, da kommen wir gleich nochmal drauf, könnte sich nämlich tatsächlich zu einer menschengemachten Klimaerwärmung analysieren lassen, allerdings aufgrund ganz anderer Grundlagen als die, die man uns erklärt. Also das Erste, was ich gerade erzählt hatte, war diese Solar Radiation Management, also diese sogenannten direkten Chemtrails, die über Flugzeuge ausgebracht werden. Ein weiterer Faktor ist in diesem ganzen Bereich der sogenannte Ionosphärenheizer. Das sind also bodengesteuerte Mikrowellensendeanlagen, wie zum Beispiel die HARP. Das kennen wir in Gakona, Alaska.
Da muss ich ganz kurz unterbrechen. HARP, wenn du sowas jetzt laut sagst, bist du ja auch sofort wie bei Chemtrails im Bereich der Verschwörer.
Gut, wobei schon 1996 der Spiegel oder die Zeit darüber berichtet haben, dann gehören die auch zu den Verschwörern. Also es ist nicht ganz neu. Die Frage ist ja, wofür man das einsetzt. Man sagt, das sind alles harmlose physikalische Experimente. Man kann es aber natürlich auch als Wetterwaffe eben halt zugrunde legen.
Ja, ich möchte mal ganz kurz auch übersetzen, was HARP heißt. Das heißt High Frequency Active Auroral Research Program. Und das beschäftigt sich nach offiziellen Angaben mit der Erforschung der Einwirkung von Radiowellen auf die obere Atmosphäre, insbesondere, wie du es gerade gesagt hast, die Ionosphäre.
Genau, also um es kurz auf den Punkt zu bringen, wir greifen hier in die Schöpfungsarchitektur in aggressivster Form an, indem wir tatsächlich unsere Atmosphäre beschießen, manipulieren und mit Mikrowellensendeanlagen malträtieren. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Übrigens, dieses HARP gibt es nicht nur in Alaska, da gibt es ein ganzes Netzwerk übrigens ähnlicher Anlagen, verteilt über den ganzen Globus. die dann eben halt nur anders genannt werden. Zum Beispiel gibt es das Projekt IceCat. Das ist in der Nähe von Tromsø. Das ist in Norwegen. Aber ich komme gleich nochmal auf diese Ionosphärenheizer. Ein weiterer wichtiger Mitspieler in diesen Experimenten sind Radaranlagen wie NEXRAD. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? NEXRAD. Das steht für Next Generation Radar. Also eine neue Radarform, die mit Doppler-Effekten arbeiten und so weiter. Da könnte ich jetzt viel zu sagen, aber das wird zu weit führen. Das ist ein Netzwerk von Wetterradaren, die vom National Weather Service, also einer Behörde im US-Handelsministerium, und auch vom Verkehrsministerium und der US Air Force im Verteidigungsministerium betrieben werden. NEXRAD erkennt unter anderem Niederschlag und atmosphärische Bewegungen oder Wind. Das ist sehr wichtig für die Koordination bei Eingriffen ins Wetter. NEXRAD setzt übrigens verstärkt auf Automatisierung, einschließlich des Einsatzes von Algorithmen und automatischen Volumenscans. Das führt jetzt zu weit. Also wichtig ist zu erkennen, über Flugzeuge, Schiffen auf Meeren und Kraftwerken werden Kondensatoren ausgestoßen, die stark chemische und toxische Bestandteile, zum Beispiel Nanoaluminiumpartikel, das was du gerade gesagt hast, enthalten. Die haben eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit. Und in der Atmosphäre prallen diese Dinge dann zusammen, was eine noch höhere statische elektrische Ladung erzeugt. Ich hoffe, man kann da jetzt folgen. Über ein riesiges Netzwerk von Radaranlagen, dazu gehören auch die Mobilfunknetze und Satelliten, die alle daran beteiligt sind, werden die zum Beispiel ausbringenden Flugzeuge und Schiffe dann genau dorthin gelenkt, wo man sie haben will. Also es ist richtig orchestriert. Offiziell heißt es dann, das sind Wolkenbänder durch Schiffsabgase oder so etwas, wie es Wetter Online vor kurzem zum Beispiel gemeldet hat. Es scheint, wenn man das sauber durchdenkt, sogar möglich zu sein, dass zum Beispiel der Wintersturm in Texas im Frühjahr 2021, erinnert euch daran, wo diese dramatischen Wintereinbrüche war, dass die künstlich erzeugt sein könnten. Das ist durchaus vorstellbar. Nämlich, man könnte zum Beispiel mit der Technik, das lässt sich relativ sauber nachprüfen anhand der Radare und der Patente und der entsprechenden wissenschaftlichen Ausführungen, ich bin da ziemlich eingestiegen, dass man Wasser im Golf von Mexiko verdampfen lässt durch Eingriffe, künstlich nach oben lenkt und dann mit patentierten Verfahren wieder abzukühlen. In den Patenten findet man auch genau beschrieben, wie diese Chemical Ice Nucleation funktioniert. Das ist beschreibbar. So kommt es dort, wo es denn sein soll, zu massiven Abkühlungen, massivem Hagel und sie zerstören so natürlich auch Ernten und die Nahrung. Jetzt eine kurze Verschwörungstheorie als Einwurf. Wenn man Verschwörungstheoretiker ist, das könnte eine Ergänzung zur Sabotage der Lieferketten sein, wenn man sich in diese Gedankengänge reinbringt. Das sind natürlich alles nur Hypothesen. Hochdruckgebiete oder auch sogenannte Hitzeglocken, Heat Domes nennt man das in Englisch, können offenbar mit diesen Ionosphärenheizer erzeugt werden, die ich gerade besprochen habe. Über diese extrem starken Mikrowellenfrequenzen in die Ionosphäre wird durch die mit elektrisch leitfähigen Partikeln gesättigte Atmosphäre, die ist ja da, eine elektrische Kettenreaktion ausgelöst. Es ist unfassbar, wenn man das durchdenkt. Die Atmosphäre wird dann elektromagnetisch aufgeladen, die Elektronen aufgeheizt, die Ionen dadurch beschleunigt, durch das Aufheizen sich ausdehnt. Das heißt, die Atmosphäre dehnt sich aus, zieht sich auch wieder zusammen. Man kann also praktisch, technisch, die Hitzeglocken so lange festhalten, wie man will. Das ist durchaus technisch alles möglich. Diese Druckzonen wirbeln die Windströmungen dann so auf, dass sie unter Kontrolle durch Klimaingenieure bestimmte Regionen gewissermaßen gezielt abgekühlt werden können. Man kann also in bestimmten Regionen Abkühlungen vollziehen, in anderen nahezu die Sachen wieder grillen, also Gebiete auch wieder in völlige Hitzeperioden bringen.
Da frage ich dich jetzt, aber da muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Wieso ist denn seit Jahren Kalifornien eine einzige Hitze- und Dürregegend? Und wenn man das hier so einfach machen könnte, könnte man doch da längst Abhilfe geschaffen haben.
Theoretisch ja, es sei denn, man will es gar nicht. Also ich will mal dazu führen, im Ergebnis könnte es da natürlich zu führen, was wir seit Jahren nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Sibirien aktuell auch im Westen Kanadas gesehen haben. Die Wasser- und Regenkreisläufe wirken oft regelrecht unterbrochen. Das ist schon wichtig. In Kalifornien gibt es, das hast du völlig sauber gesagt gerade, seit Jahren keine normalen Regen mehr, wie es sie früher mal gab. Weltweit verzeichnen wir massive Hitzewellen, Starkregen, Hurrikane und Überschwemmungen. Dieses Ganze, was ich hier gerade erzähle, lässt sich übrigens auf Satellitenbildern, Patente, einzelne Aussagen von Wissenschaftlern beziehungsweise aus offiziellen Dokumenten und teilweise sogar aus Presseberichten ziemlich gut ableiten. Man muss nur so wie oft die einzelnen Puzzleteile zusammenfügen, um ein klares Bild zu bekommen. Für mich ist das erschreckende Fazit bei dieser ganzen perspektivischen Sichtweise, die ich hier darstelle, der Klimawandel könnte tatsächlich menschengemacht sein, allerdings ganz anders, als man es uns weiszumachen versucht. Deshalb gibt es offenbar wohl auch keine echte Klimatheorie, wie ich immer wieder feststelle, sondern mehr die sogenannten Klimamodelle. Achtet mal darauf, man redet oft darüber.
Ja, was ist denn der Unterschied zwischen einer Klimathese und einem Klimamodell?
Ja, eine Theorie, das sollte man ganz deutlich unterscheiden. Ein Modell ist eine Art, eine Abbildung der Realität, wobei die Komplexität der Realität vereinfacht dargestellt wird. Nochmal, die Realität wird vereinfacht dargestellt in einem Modell.
Eine Sag mal ein Beispiel.
Das ist zum Beispiel das Klimamodell. Man setzt beispielsweise in irgendwelchen Modellen voraus, ohne sie wissenschaftlich sauber zu belegen, dass im Jahre 2050 die Temperatur um 1% oder sowas oder um 2% steigen würde. Das ist aber keine wirklich saubere Begründung, sondern einfach nur in einem Modell als Beispiel mal so geschätzt, als möglich befunden. Eine Theorie dagegen bezeichnet ein System mit wissenschaftlich begründeten Aussagen. Das heißt, eine wirkliche Theorie ist eine exakte Hochrechnung auf der Basis von wissenschaftlichen Daten. Modelle sind mehr oder weniger Annahmen der Realität. Also, und das ist eine völlig andere Grundlage.
Das heißt, es ist ja in der Wissenschaft bekannt, dass vieles nur auf Annahmen beruht. Man geht von irgendeiner Zahl aus und die ist aber nicht ganz exakt. Und da baut man etwas auf. Und es kann aber sein, dass die Zahl so falsch berechnet ist, dass die gesamte Annahme ins Nirvana führt. Aber auf dieser Grundlage entsteht dann eine Wissenschaft.
Richtig. Stellen wir uns vor, ein Poolbillardspiel. Jeder kennt das. Die Kugeln werden in einem Dreieck zusammengelegt, formiert und dann wird mit der weißen Kugel darf man das eigentlich noch auf die schwarze Kugel geschossen?
Nein,
darf man nicht. Also es wird auf jeden Fall mit der Spielkugel auf das Dreieck geschossen, auf die erste Kugel und dann verteilen sich die entsprechenden Kugeln.
Du kannst sagen, sehr dunkle Farbe.
Dunkle Farbe, sie werden also aufgeteilt. Und jetzt haben wir ein erstes Bild nach dem ersten Stoß. Wenn ich dieses Bild jetzt als Annahme nehme, als Grundlage allen wissenschaftlichen Denkens und von dort alles andere ableite, dann habe ich saubere Ableitungen. Hätte ich aber beim ersten Stoß die Kugel etwas anders getroffen, mit einem anderen Dreil, an einer Drall, mit einer anderen Ecke, dann hätte ich ein komplett anderes Startbild gehabt und ich würde auch zu komplett anderen Ableitungen kommen. Und die Klimamodelle funktionieren genau so, wobei wir bei den Klimamodellen nicht einmal wissen, wie viele Kugeln überhaupt im Spiel sind. Das ist das Absurde bei der ganzen Geschichte. Das heißt, wir haben hier Modellrechnungen, die uns suggerieren, es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit. Ich möchte hier nochmal hinweisen, kurz auf eins meiner Videos, wo ich auf die wissenschaftliche Arbeit eingegangen bin. Ich würde das gerne noch einmal untersetzen dürfen, weil das ganz wichtig ist nachher, nach diesem Ding.
Du bist der Chef. Los.
Nee, ich schicke dir das gleich nochmal rüber.
Okay, also wir haben also jetzt gesehen, dass die gesamte Wettermanipulation kein Verschwörungstheorie-Thema ist, sondern ein Verschwörungspraxisthema, so kann man sagen, ne?
Richtig. Also in Anbetracht dieser Unwetter, dieser Katastrophen, Hitze, Dürreperioden, Überschwemmungen, Hagel an falschen Orten zu falschen Zeiten und all diesen Dingen und ich das reinsetze in Verbindung mit den über 200 Patenten, die wir alleine haben über die Wettermanipulation, über diese Eingriffe in die entsprechenden atmosphärischen Strukturen. Diese gesamte, also man kann es ja gar nicht mehr ausführen. Und dann zu sagen, CO2 ist schuld an all diesen dramatischen Dingen und daraus lässt sich dann ein Klimamodell abwickeln. Da habe ich mehr Fragen als Antworten und für mich ist das nicht wirklich so seriös, wie ich mir Wissenschaft vorstelle.
Sprach der Herr Popp, der Andreas V. Popp, steht für Verschwörungstheoretiker, das V. Es heißt hier noch in diesem Artikel, um das Thema dann auch abzuschließen, von Wochenblick.at, dass also in einem umfangreichen Dossier, das hier zitiert wird, und das heißt, das Wetter als Kraftverstärker, stellten US-Militärs im Jahr 1996 Gedankenspiele über noch umfassendere Möglichkeiten der Wettermanipulation, und zwar zu Kriegszwecken, an. Und die These, man könnte bis zum Jahr 2025, 4 Jahre noch, wörtlich das Wetter besitzen. Und somit die komplette Dominanz über die globale Kommunikation innehaben. Das Erzeugen von Wetterphänomenen sollte damit auch direkt als Waffe einsetzbar werden können. Folgende Techniken werden dabei vorgeschlagen, um dem Gegner zu schaden. Erstens Erzeugung von Niederschlag und Stürmen, um den Gegner zu schwächen. Verhinderung von Regen, um den Gegner durstig zu machen oder eine Dürre zu erzeugen, Beeinflussung des Weltraumwetters, um die Kommunikation zu stören, Auflösung von Wolken und Nebel, um die Aufklärung zu erleichtern. Dieselben Techniken könnten natürlich umgekehrt auch wieder zum Vorteil der eigenen Truppen genutzt werden. Besonders intensiv wird in diesem Papier die Beeinflussung der Ionosphäre, die für den Funkbetrieb relevant ist, debattiert. Das kommt jetzt von US-Militärs aus dem Jahr 1996, Andreas. Und wenn die Amerikaner schon solche Pläne hegen und darüber reden, werden ja vielleicht andere Länder, die schon längst auch ihre ganz offenen Erfahrungen mit Wettermanipulationen gemacht haben, wie China oder Russland oder andere Länder, natürlich an ähnlichen Projekten arbeiten.
Richtig. Und das Spannende für mich ist, wenn wir das Ganze wieder aus der globalen Sicht im Rahmen dieser hybriden Kriegsführung versuchen einzuordnen, dass man dann sich natürlich auch sehr gut vorstellen kann, dass man genügend Zahlen, Daten liefern kann, die auch für eine menschengemachte Klimaerwärmung durch CO2 aufzubauen ist. Also diese Sendung, die wir hier heute machen, die hat schon wieder so einen ganz kleinen historischen Charakter. Nicht, weil wir das jetzt machen, sondern weil jetzt der Mainstream die entsprechenden Beweise liefert und die Hinweise und Indizien dafür liefert, die man zu einem Beweis zusammenflechten kann, dass diese gesamte Klimaerwärmungstheorie dringend überdacht werden muss, wenn ich sehe, was alleine an Wettermanipulation stattfindet. Wie sauber sind dann noch die nicht einmal Theorien, die man hat, sondern nur die Modelle, also grob vereinfachte Bilder, die man politisch nutzt, das ist doch die Frage. Das hat doch was mit Wissenschaft zu tun und Wissenschaft soll ja Wissen schaffen. Aber die Wissenschaft schafft kein Wissen, sondern mehr Indoktrination.
Sie schaffen es einfach nicht. Ja, ja, und vielleicht in diesem Zusammenhang, wenn man sich anschaut, was jetzt in Sachen Klimawende alles passieren soll, also die Autos, die Benziner, die Diesel werden abgeschafft, es soll nur noch E-Autos und E-Busse geben, die brennen aber oder funktionieren bei Kälte nicht oder dauern viel zu lange aufgeladen zu werden und die Batterien sind gar nicht so stark, wie es heißt, die Batterien erfordern einen unglaublichen Aufwand an Rohstoffen, Ressourcen, einen unglaublichen Aufwand auch übrigens an Strom, bis man das alles hergestellt hat. Das heißt, es sind so viele Unebenheiten, so viele Widersprüche in dieser Kette enthalten, dass es tatsächlich eine Erleichterung für die Welt wäre, wenn man diese ganzen Dinge nochmal auf den Prüfstand stellen würde.
Ja, genau das sollte man tun, aber da erwarten wir natürlich nicht wirklich etwas, weil die Menschen in dem Angstmodus sind und natürlich diesen Dingen auch gar nicht offen im Moment stehen und die Politik diese Grundlagen natürlich nutzt.
Wir werden euch auf jeden Fall den Artikel von Wochenblick.at direkt nochmal an diesen Podcast direkt dran einstellen nach dem Podcast. Und da findet ihr wirklich viele Quellen und vieles, was keine Verschwörungstheorie ist, sondern eben klar gang und gäbe schon seit vielen Jahren ist, worüber halt wir hier auch gesprochen haben. Ja, Andreas, Schnitt, jetzt hören wir damit mal auf. Also alle, die in Warngebieten leben, bereitet euch vor, nicht in Hektik, nicht in Panik, aber besonnen und sehr vorsätzlich. Das ist so unsere Empfehlung. Gestern gab es einen Skandal, denn eine RTL-Moderatorin namens Susanna Ohlen ist ins NRW-Überflutungsgebiet gereist, hat dort für RTL eine Schalte gemacht, hat also da gesagt, dass sie auch selber mit anpackt und so weiter und hat einen sehr bewegenden Situationsbericht abgegeben. Nun ist es blöderweise passiert, dass jemand aus dem Fenster den Dreh und auch das Team über eine längere Zeit beobachtet und Teile auch gefilmt hat. Zum Beispiel wurde da auch gefilmt, wie die Moderatorin sich für diesen Aufsager in die Knie begeben hat und erstmal mit den Händen im Schlamm wühlte, um sich Gesicht und Kleidung damit einzuschmieren, damit man auch denken möge, dass das ein authentischer Situationsbericht ist. Das ist dann aufgeflogen. Es gab einen Riesenskandal. Susanna Ohlen ist vom Dienst erstmal beurlaubt worden und die hat sich auch inzwischen entschuldigt. Andreas, wir haben natürlich gleich gesagt, ja, es ist eigentlich der Klassiker, wie in Mainstream-Medien auch gearbeitet
wird. Ja, es ist natürlich eine Doppelmoral. Sie ist aufgeflogen jetzt an dieser Stelle, aber unterm Strich gesehen entspricht das mehr oder weniger dem Standard bei dem, was ich so erlebt habe von Mainstream-Journalisten, die mir berichtet haben, was los ist. Und ich denke da an eine Zeit, an ein Gespräch mit Udo Ulfkotte, welches ich mal privat führte, abends beim Essen, als wir nacheinander gemeinsam einen Auftritt hatten in einer Veranstaltung. Und da erzählte er auch mal in einer ganz klaren Deutlichkeit, was er für Erfahrungen gemacht hatte, als er als, ich glaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung war er, glaube ich, mal Journalist.
Er war Korrespondent in arabischen Ländern für die FAZ viele Jahre.
Ja, ein ganz brillanter Mann natürlich, Dr. Udo Ulfkotte, der Name ist ja bekannt. Leider ist er nicht mehr unter uns, weil er sehr krank war und wir denken oft an ihn. Also er erklärte damals, als er im Irak war und im Irak dann dort in Bagdad in einem Hotel war mit mehreren Journalisten und er seinen ersten großen Auslandauftrag hatte. Ich glaube, das war im Auftrag der FAZ damals. Und er war so am nächsten Morgen, als es denn losging und da war dann ein Bus vorgefahren und dann hieß es, wir fahren jetzt in die Krisengebiete und wollen dann aus dem Krisengebiet live berichten. Und dann sind sie mit dem Bus losgefahren. Er hatte sich schon gewundert, dass die Journalisten dort alle einen Benzinkanister bei sich hatten und er hatte keinen Benzinkanister und dann sind sie losgefahren und dann sind sie irgendwo gefahren in eine Wüstengebirge rein, in so ein kleines Gebiet und dann sind sie plötzlich alle ausgestiegen und es war nichts zu sehen und da stand dann ein alter, ausgebrannter Panzer. Und dann dachte Udo noch, was machen die denn da? Und dann hat er gesehen, wie die Journalisten dann dieses Benzin über diesen Panzer gekippt hatten, haben das angesteckt und dann haben die Filmaufnahmen gemacht, angeblich von den Live-Aufnahmen, also Live-Aufnahmen von den entsprechenden intraspezifischen Aggressionen, also den Kriegen. Und dann war wohl noch ein anderer Bus da mit entsprechenden arabisch aussehenden Menschen, die dann im Hintergrund durchs Bild liefen. Das waren Statisten. Man hat das regelrecht inszeniert, was man da gemacht hatte. Und Udo Ulfkotte hatte sich das angesehen, war erschrocken und ich weiß noch, wie er sagte zu mir, Andreas, du kannst es gar nicht vorstellen. Dann sah ich diese Moderatoren mit dem Mikrofon, wie sie dann auch immer so zuckten mit dem Kopf und so weiter. Und dann sagte er, warum zucken die denn noch so, wenn die davor reden? Das ist doch alles in Ordnung. Naja, sagte denn der eine Journalist zu dem Udo, dann ja, da werden später natürlich noch Töne reingespielt, zum Beispiel Schüsse. Und jedes Mal, wenn ein Schuss kommt, dann zuckt er dann entsprechend nochmal weg. Also eine komplette Inszenierung. Und das fanden alle Journalisten offenbar damals ganz normal. Und das sind natürlich schon Hardcore-Dinge. Da ist das, was die Susanne Ohlen da gemacht hat, relativ überschaubar.
Ja, ich glaube sowieso, ich habe mir das mal angesehen, da ist ein Ding hochgezogen worden. Ehrlich gesagt tut sie mir ein bisschen leid, denn man kann an diesen Amateurvideoaufnahmen sehen, dass sie sich kurz noch vorbereitet auf den Aufsager und dann sehr spontan in die Knie geht und das macht. Und das muss nicht unbedingt jetzt düsterer Vorsatz gewesen sein. Sie sagt ja auch in ihrer Entschuldigung, sie habe Tage vorher schon auch beim Aufräumen geholfen. Und sie da jetzt so an die Wand zu nageln, auch, also ich möchte mich daran nicht beteiligen, wir haben darüber berichtet, aber ich möchte das auf gar keinen Fall werten. Sie sagt in ihrer Entschuldigung, also sie hat sich vorgestern Abend noch gemeldet auf Instagram: Ich habe am Montag im Flutgebiet vor der Schalte für Guten Morgen Deutschland einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Nachdem ich an den vorherigen Tagen bereits privat in der Region geholfen hatte, habe ich mich vor den anderen Hilfskräften an diesem Morgen geschämt, in sauberem Oberteil vor der Kamera zu stehen. Daraufhin habe sie ohne zu überlegen Schlamm auf ihre Kleidung geschmiert. Mir als Journalistin hätte das niemals passieren dürfen. Als Mensch, dem das Leid aller Betroffenen zu Herzen geht, ist es mir passiert. Und dann hat sie sich entschuldigt. Aus meiner Sicht sollte man diese Entschuldigung annehmen und sollte sie auch wieder in ihren Job zurückholen, weil das kann jedem mal passieren. Da guckst du mich jetzt aber an.
Ja, weil ich das etwas anders sehe. Es ist ja richtig, das sind menschliche Regungen, aber sie hat natürlich auch einen gewissen Ehrenkodex als Journalistin zu fahren. Und solche Dinge sind für mich trotz alledem Betrug. Ich möchte es beim Namen nennen. Und das, was ich hier beim Namen besonders nennen möchte, ist, dass das jetzt vielleicht auch nur die Spitze eines Eisberges ist. Wir sind alles Menschen, das ist richtig. Wir Bürger sollten auf jeden Fall daraus lernen, dass die vielen Berichte, die wir sehen, noch mit monumentaler, trauriger, klassischer Musik unterlegt beispielsweise, die uns eine bestimmte Empfindung aufbringen sollen, dass wir da sehr vorsichtig sind. Es ist unglaublich viel Manipulation einfach im Spiel.
Ich sehe trotzdem eine Gefahr, denn diese Flutkatastrophe, wo vieles schiefgegangen ist und wo wir nicht wissen, warum sie wirklich in dieser Stärke ausgelöst wurde, lässt bei vielen Menschen eine gewisse Verzweiflung und Hilflosigkeit entstehen. Und wenn dann irgendjemand einen Fehler macht, dann richtet sich plötzlich alles auf eine Person, so ungefähr, als hätte sie das alles noch mit ausgelöst. Und das ist das, wovor ich hier ganz dringend warnen möchte.
Ja, da stimme ich natürlich zu. Vor allem lenkt es von den tatsächlichen Problemen ab. Wir haben, glaube ich, gestern hast du, glaube ich, das von dem Milorad Krstić reingestellt. Oh, noch nicht. Schade eigentlich, weil da wird es nämlich sehr deutlich und beeindruckend. Das ist ein Unternehmer, den ich gut kenne, der das Buch geschrieben hat, Menschheit im Umbruch. Und das ist ein großer, erfolgreicher Unternehmer. Das solltest du nachher mal mit einstellen. Der hat zum Beispiel zwei große Stromaggregate mit je 20 kW. Das sind schon richtig große. Die wollte er sofort zur Verfügung stellen, hat beim THW angerufen und bei den Behörden angerufen. Und die hatten überhaupt kein Interesse und haben gesagt, nee, das können wir gar nicht, das dürfen wir auch gar nicht. Wir kaufen dann lieber neue. Also Geld spielt da offensichtlich keine Rolle. Das, was er dort erlebt hat, war für mich wirklich so eine Klassiker für Erschrecken. Und da spielt natürlich eine solche Situation, dass sich eine Moderatorin Dreck ins Gesicht schmiert, keine wirklich große Rolle, wenn wir sehen, mit welchen Methoden gearbeitet wird. Und das sind nicht immer die einzelnen Menschen, die das tun, sondern das sind wirklich die Systeme, die Menschen, ich sage, zombifizieren. Und dann kommen genau diese Dinge, die nach mechanischen Mechanismen abgebaut werden und abgearbeitet werden, zustande. Und das ist das eigentlich Erschreckende.
Ja, jetzt werfen wir den Blick hinüber nach Großbritannien. Wir hatten gestern und vorgestern schon einige Meldungen eingestellt zum Thema. Da gibt es erhebliche Versorgungsengpässe in Lebensmittelläden. Und zwar hat der britische Regierungschef Johnson eine Trace-App eingeführt und Ping heißt die. Man spricht jetzt hier von einer Ping-Demie. Und nach dieser Trace-App, wo man also verfolgen kann, mit wem wer zusammentrifft und wer von denen, mit wem man zusammengetroffen ist, eventuell infiziert gewesen sein könnte. Und dann bekommt man den Hinweis, gehe sofort in die Selbstisolation. Ich glaube, es sind 10 Tage da oder 14, ich weiß es nicht genau. 10, glaube ich. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen 1,7 Millionen Menschen in Selbstisolation waren und von denen eine ganze Menge, weil sie eben auch Außenkontakte haben, in der Lebensmittelbranche, auch in der Zulieferbranche. Das Unternehmen Iceland, das ist sowas wie in Deutschland Bofrost oder so, die also Gefrierprodukte anbieten, die mussten 2000 zusätzliche Arbeitskräfte ad hoc einstellen, damit einigermaßen die Dinge ausgeliefert werden könnten oder konnten. Ist aber nicht passiert. Also es gab überall Lieferengpässe und man warnte, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden die Versorgung, gerade auch was Lebensmittel, aber auch andere Produkte und Güter angeht, brach liegen könnte, weil die Leute zu Hause sind, auch die Lkw-Fahrer und so weiter. Und heute meldet die britische Sun, dass jetzt die Armee in Bereitschaft gesetzt wurde, um die Lebensmittelversorgung der Nation zu sichern, falls sich die Pandemie noch verschlimmert, hat heute ein Kabinettsminister gesagt. Und der Umweltminister George Jüstik hat enthüllt, dass bis zu 20% der Arbeiter in diesem Sektor, also in der Lebensmittelversorgung, in die Selbstisolation gezwungen wurden. Und man hat jetzt in einem Schritt der Verzweiflung letzte Nacht von Seiten der Regierung 10.000 Angestellte von den strengen Quarantänevorschriften befreit, um zu verhindern, dass die Supermärkte leer sind. Denn auch die Fotos, die in den vergangenen 48 Stunden veröffentlicht wurden in Großbritannien, zeigen leere Regale und völlig erstaunte Menschen, die nichts mehr kaufen können. Und es heißt hier, der Schritt erfolgte inmitten von Warnungen, dass das Land mit der schlimmsten Lebensmittelknappheit seit 75 Jahren konfrontiert werden könnte, da sich die Hälfte aller Lieferungen verzögert. Und Abgeordnete haben sogar gefordert, dass auch die militärischen Truppen die Waren selber versenden sollen und auch die Regale in den Supermärkten auffüllen sollten.
Ja, es ist wirklich unglaublich, was wir hier hören. Und dann darf es einen auch nicht wundern, wenn freie Denker dann von einem Komplettversagen des Gesamtsystems sprechen, denn insgesamt läuft es ja darauf hinaus. Also, man muss mal zusammenfassen, da werden also durch eine Information auf einer App zigtausende von Leuten informiert, obwohl sie gesund sind, müssen sie in Quarantäne gehen. Ich glaube, das ist dabei noch ganz vergessen worden. Gesunde Menschen werden von der Arbeit abgehalten. Nochmal, jeder, der keine Symptome hat, ist gesund. So einfach ist das Ganze. Das kann man medizinisch ganz einfach ableiten und auch lesen. Dafür gibt es Fachbücher. So, und jetzt werden einfach nur aufgrund dieser Digitalisierung dieser Apps, wir sehen auch hier wieder dieses Digitalisierungsversagen. Und das ist genau das Ziel, was momentan alle verfolgen, dass man die Menschen auf Knopfdruck über den Angstmodus dorthin bekommt. Gestern ist schon in den Medien das erste Mal der Begriff gefallen in England, dass es darum geht, eine Hungersnot, nochmal, zu vermeiden. Der Begriff ist gefallen. Was sind das für Vokabeln? Wir waren vor 1,5 Jahren noch voll in einer Funktionsfähigkeit, auch wenn es fragile Strukturen der Lieferketten waren. Und man hat dann plötzlich durch die Einführung der Corona-Maßnahmen eine Weltsituation geschaffen, in Verbindung mit anderen Dingen, die jetzt gelaufen sind, in Verbindung jetzt mit Wettermanipulation und all diesen Dingen. Nochmal, die hybride Kriegsführung ist ja nicht hybrid, ist ja vielfach und das ist ja nicht begrenzt zahlenmäßig. Und hier finden wir ein weiteres Thema. Und die Menschen werden immer klarer in eine Situation gebracht, wo sie sich mehr mit ihrem Überleben beschäftigen müssen als mit ihrem Leben. Und dann sind natürlich auch keine Synapsen und auch Kapazitäten des Denkens mehr frei, das System insgesamt in Frage zu stellen. Das schließt sich hier so glasklar zusammen aus meiner Sicht hier aus verschwörungstheoretischer Perspektive, dass einem wirklich manchmal hier die Schweißperlen auf die Stirn kommen. Denn die Menschen glauben all diese Dinge, die man auch in den Bereich der Märchen abtun muss zum Teil. Das muss man einfach mal so sagen.
Ja, was die Ursachen angeht, ganz bestimmt. Also hier wird auch in dem Sun-Artikel wird ein Mann zitiert, den man in Großbritannien offenbar den Hähnchenkönig nennt, denn der hat also, das heißt die Two Sisters Food Group und der Mann heißt Ranjit Singh Boparan und der sagte, jetzt seien die Firmen an einem Krisenpunkt angekommen. Niemand hätte vorhersehen können, dass dieser toxische Cocktail also wie du es nennst, Hybrid auch, zu diesem Zeitpunkt zusammenkommen würde. Es wird auch der Brexit erwähnt, es wird die Pandemie erwähnt, es wird jetzt die Trace-App erwähnt, es wird das Problem der Lebensmittelversorgung durch die Engpässe, durch die Schiffslieferungen, die überhöhten Container und so weiter genannt. Also es wird als toxischer Cocktail hier bezeichnet. Und er sagt dann abschließend, es begann mit der Pandemie und mit der Pingdemie. Und seit Mai diesen Jahres hat sich das Betriebsumfeld so tiefgreifend verschlechtert, dass ich kein anderes Ergebnis als große Lebensmittelknappheit in Großbritannien vorhersehen kann. Und er sagt, die Versorgung mit Hähnchen und Pute ist bedroht. Und da sind wir wieder beim Fleisch, das ja eh abgeschafft werden soll im Rahmen des Klimawandels. Und er sagt, unsere Einzelhandelspartner und die gesamte Lieferkette haben enger als je zuvor zusammengearbeitet, um die Versorgung mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten. Und es ist ein großer Verdienst aller. Aber jetzt befinden wir uns an einem Krisenpunkt. Also die wissen jetzt langsam auch nicht mehr weiter. Und ein Handelsdirektor des Unternehmens County Milk Products, der Mann heißt Phil Langslow, Handelsdirektor, der sagt, wir hatten schon lange einen Mangel an Lkw-Fahrern, der durch Covid noch verschärft wurde. Die Dienstleister haben gesagt, sie können das nicht mehr bewältigen. Ungefähr die Hälfte aller Lieferungen, die erwartet werden, können nicht mehr ausgeführt werden. Und dann bringt er natürlich noch ein Thema mit dazu, was für Großbritannien ja so ziemlich auch das Thema ist. Er sagt, wir haben ja durch den Brexit schon zu kämpfen gehabt. Das bedeutet, viele Landwirte innerhalb der Grenzen des Vereinigten Königreiches bleiben innerhalb dieser Grenzen mit ihren Produkten. Da war nicht mehr viel mit Export. Und er sagt, es gibt nichts Wichtigeres als Lebensmittel. Das Zentrum der Regierungspolitik sollte also die Bereitstellung jetzt von sicheren und erschwinglichen Lebensmitteln sein. Eigentlich dürfte es ja kein Problem sein, wenn die Bauern jetzt gar nicht mehr so nach außen die Waren ins Ausland verkaufen können, Andreas, dann ist doch eigentlich alles gut.
Naja, das mit dem Verkaufen und Kaufen und Import und Export und Zentralisierung, das geht ja zurück auf unser Geldsystem und den Umverteilungsmechanismen. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir müssen unterscheiden zwischen der physischen Ökonomie, die die Aufgabe hat, die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, das heißt eine bedarfsgerechte Ökonomie. Das ist der eine Fakt. Und das andere ist die entsprechende Befriedigung der Großkapitaleigner, deren Kapital permanent durch Spekulation und ehemals durch die Zinserträge permanent umverteilt wird auf eine kleine oligarchische Gruppe der Macht dieser Welt, die wir haben, die wir ja alle kennen. Und der Brexit, der da jetzt mit reingemischt wird, zeigt, dass die physische Ökonomie, die eigentliche Aufgabe der Wirtschaft, überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch Systeme. Der Brexit wäre genauso, war übrigens ein wichtiger Punkt, weil damit sich England schon mal herauskatapultiert hat in eine regionale Wirtschaftsstruktur. Und das ist der einzig wahre Weg, der funktioniert, die Regionalität, was ich immer sage. Wir brauchen einen Dexit, einen Italexit oder wie das immer heißen mag. Die müssten alle wieder zu ihren regionalen Strukturen. Dann haben wir nämlich wieder eine bedarfsgerechte Bedürfnisbefriedigung der Menschen in den jeweiligen Regionen. Und die Überschüsse, die man hat, die können dann in einer gesunden Export- und Importökonomie dann entsprechend, wie es früher mal war, wieder in Gang gesetzt werden. Dann kann man auch durch unterschiedliche Währungen wieder auf- und abwerten. Alle diese Faktoren würden wieder in eine gesunde Ökonomie zurückführen. Das ist nicht gewollt. Wir liegen völlig auf dem falschen Weg der Zentralisierung. EU ist ein solcher falscher Weg gewesen. UN, die gesamten NGOs und so weiter. Und anstatt jetzt wieder in die Regionalisierung zurückzukommen, Deutschland könnte wahrscheinlich ganz Europa mit Nahrungsmitteln versorgen, wenn man die entsprechenden Flächen mit gesundem Boden wieder entsprechend für den Ackerbau zur Verfügung stellen würde. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber nichts dergleichen wird gemacht. Man spricht von Digitalisierung. Das ist das Ziel, was nachweislich nicht funktioniert und immer weniger funktioniert. Und man spricht von Zentralisierung, die nachweislich nicht die Probleme überhaupt erst gebracht haben und auch die gesamte Industrialisierung mit einem Turbo versehen haben, wo der Mensch völlig auf der Strecke bleibt, die Menschlichkeit, das Gewissen und all diese Faktoren sind elementar wichtig, damit wir ein menschenwürdiges Dasein in Verbindung, im Einklang mit der Natur führen können. Alles wäre möglich. Wir sind auch nicht zu viele Menschen auf der Erde. Wir sind einfach nur zu blöd. Das ist das Hauptproblem.
Du findest doch immer die richtigen Worte. Andreas, ich stelle hier gerade eine Meldung ein von der Bild-Zeitung. Ich muss doch noch mal zum Wetter zurückkommen, ganz kurz. Denn das Wetter, das Thema ist zu wichtig. Es ist auch zu viel passiert in den letzten Tagen, als dass man damit jetzt oberflächlich umgehen kann. Und die Bild-Zeitung hat einen Meteorologen zu den neuen Unwettern am Wochenende befragt. Und diese neuen Unwetter sind, also betroffen von den Unwettern am Samstag, ab morgen also, sind laut ersten Aussagen der Meteorologen die Bundesländer NRW, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. Genaueres kann man noch nicht sagen. Und nun ist er gefragt worden, dieser Meteorologe, wie es denn im Einzelnen werden wird und was er schon sagen kann und ob eine genauere Prognose außer die Nennung von ein paar Bundesländern möglich ist. Und da sagt er, nein, es wird wohl erst am Freitagabend beziehungsweise Samstagmorgen Vorwarnungen geben, die man offiziell mitteilen könnte. Örtlich genaue Unwetterwarnungen werden bei dieser Gewitterunwetterlage erst kurzfristig im Nowcasting-Zeitraum gemacht.
Ja, und das zeigt, dass wir heute nicht viel weiter sind mit unserer Meteorologie, die Natur wirklich zu beherrschen und zu erkennen. Aus meteorologischer Sicht, mal abgesehen von den ganzen Eingriffen, die wir gerade vorher besprochen haben, mit militärischen Mitteln und so weiter. Das ist nicht anders. Vor 200, 300 Jahren, vor 500 Jahren gab es regelmäßig Unwetter und die Menschen haben im Einklang mit der Natur und dazu gehört auch das Unwetter gelebt. Sie haben zum Beispiel auch gebetet, sie haben Kerzen in die Fenster gestellt und haben damit versucht, die Götter des Unwetters zu besänftigen und so weiter und so fort. Da gab es noch Verbindungen mit den Naturwesen, mit den Natureinheiten und so weiter. Und man wusste, dass man in Gefahren ausgesetzt war und man wusste dann auch, wie man sich hilft und man wusste, was auf einen zukommen kann. Und jetzt sehen wir eine völlig entwurzelte Menschheit, die den Kontakt völlig verloren hat zu der Natur, zu den Grundlagen, zu den Gefahren, die rauskommen können und sind jetzt abhängig von Meteorologen, die vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen, weil wir selbst überhaupt keine Empfindung mehr dafür haben. Die ganzen Synapsen, die ganzen Feingefühle sind dazu komplett abhanden gekommen. Hier können wir ganz deutlich sehen, wohin unser Weg gehen muss. Das Spiel ist noch nicht vorbei und wir dürfen auch eines nicht vergessen, diese Wetterberichte, die kippen jetzt um von der Unterforderung, von der Unterschätzung der Situation, wie wir es in der letzten Woche hatten, jetzt wahrscheinlich zu einer massiven Übertreibung könnte es auch führen. Es sei denn, es handelt sich tatsächlich um einen Einsatz von künstlichen Wettermanipulationen, wie es ja von dem Wetteradler auch genannt wurde, dass wir über den Atlantik ein großes drehendes Tiefdruckgebiet haben, welches sich gegen den Uhrzeigersinn dreht und gleichzeitig von der nordamerikanischen Küste quasi über die Jetstreams dieses Ding angereichert wird mit eventuellen Chemikalien, die man in die Luft gebracht hat und dieses Objekt sich dann, dieses Tiefdruckgebiet Richtung Europa verschiebt, von Süden Richtung Deutschland kommt und dass dadurch auch die Unwetter ausgelöst werden können, sind natürlich mittlerweile viele Faktoren im Spiel.
Wir haben heute eine Zuschrift bekommen, die eigentlich das bestätigt, was mir die ganze Zeit hier, während du deine Ausführungen machst, über all die Manipulationsmöglichkeiten durch den Kopf geht, nämlich der Mensch spielt sich auf und will Gott ähnlich sein. Und hier schreibt eine Leserin, dass sie heute das Morning Briefing von Gabor Steingart gehört hat. Das findet ihr auch im Netz. Und da schreibt sie Folgendes und zitiert Folgendes. Das inspirierendste Stück des heutigen Morgens, also sagt Gabor Steingart, fand ich im Feuilleton der Welt. Dort reflektiert der Philosoph Slavoj Žižek über unsere Schwierigkeit zu begreifen, dass wir Menschen Teil der Schöpfung sind, aber nicht deren Zentrum. Er erinnert uns an das Jahr 1958, als der chinesische Führer Mao Zedong die Idee hatte, eine Agrargesellschaft binnen kürzester Zeit in eine Industriegesellschaft zu verwandeln. Zu Beginn des großen Sprungs nach vorn, wie das hieß, so hieß nämlich die Kampagne, erklärte die chinesische Regierung, dass Vögel öffentliche Tiere des Kapitalismus sind und rief zur Eliminierung von Spatzen auf, da sie nach Berechnungen der KP pro Spatz und Jahr etwa 4 Pfund Getreide verzehrten. Das ist wie mit CO2 im Moment, ne? Also wurden Spatzennester zerstört und Küken getötet. Millionen von Menschen organisierten sich in Gruppen und schlugen auf Töpfe und Pfannen, um die Spatzen davon abzuhalten, es sich in ihren Nestern bequem zu machen. Mit dem Ergebnis, dass sie vor Erschöpfung tot vom Himmel fielen, schreibt der Philosoph. Dieser politisch gewollte Eingriff in die Natur dezimierte die Spatzenpopulation Chinas. Aber im April 1960 musste die chinesische Führung ihren Fehler einsehen. Denn Spatzen fressen auch die Insekten auf den Feldern, sodass die Reiserträge nach der Kampagne nicht stiegen, sondern sanken. Die Ausrottung der Spatzen hatte das ökologische Gleichgewicht durcheinandergebracht und die Insekten zerstörten die Ernten, da es keine natürlichen Fressfeinde mehr gab. Und die Geschichte endete mit einer Blamage für Mao, der schließlich die kommunistischen Brüder aus Moskau zu Hilfe rufen musste. Der Import von 250.000 Spatzen aus der Sowjetunion sollte das ökologische Gleichgewicht wiederherstellen.
Ja, und das erinnert mich irgendwie daran, dass es momentan einen Philanthropen gibt namens Bill Gates, der gerade in Florida genmanipulierte Mücken austrägt, damit sie sich nicht einmal mehr vermehren können und so weiter. Und die Sonne will er verdunkeln bei gleichzeitiger Aufrüstung der Solaranlagen. Das ist das Absurdeste, was dahinter steht. Aber daran erkennen wir genau diese Grundlagen der Fehler, wie Mao Zedong es damals als Großsozialist, als Diktator gemacht hatte, und irgendwie wiederholen sich hier diese Spiele. Bloß das Ganze kriegt heute nicht mehr diesen direkten Anstrich des Diktatorischen von oben runter diskutiert, sondern unter der Zuhilfenahme einer kompletten Indoktrinierung der Gesellschaft mit der Grünen Woche und so weiter, die wir haben, hier diesen Green Deal, den wir haben. Wir haben gerade gelesen, dass das ZDF jetzt einen eigenen Kanal hat, diesen Green Kanal und so weiter, wo also jetzt die Grünen unterstützt werden. Ich weiß nicht, ob das auch noch irgendwo kommen sollte bei dir heute, aber das sind all diese Dinge, die da eine riesen Rolle spielen und eigentlich hat sich nicht viel geändert seit 1958.
Ja, und wenn wir dann hier die aktuelle Meldung bei Agrar heute lesen, nämlich Unwetter in China, schwere Überflutungen in Chinas größter Weizenregion, und betroffen, also die Weizenregion Henan. Die Schäden an der Infrastruktur, auch an Feldern und Silos, sind massiv. Es gibt viele Tote, Stauseen drohen zu brechen. Agraranalysten erwarten einen höheren Importbedarf für Weizen und Mais. Da sind wir wieder an dem Thema, was du vorhin gesagt hast, dass es irgendwie ja fast so erscheinen muss, auch wenn man überhaupt nicht zu Verschwörungstheorien neigt. Für mich sind Verschwörungstheorien, die sich ja hier im laufenden Maße nach einem gewissen Zeitablauf bestätigen, ja eigentlich eher die Gedanken von Menschen, die ein bisschen im Voraus zu denken fähig sind. Aber hier sieht es wirklich so aus, als ob die Lebensmittelknappheit auf der Welt, die ja von Klaus Schwab in Sachen Folgen der Corona-Pandemie und Cyberattacken angekündigt sind, irgendwie sich voll zu bestätigen.
Ja, mit Sicherheit. Mich wundert natürlich, dass die Chinesen mit ihrer großen Möglichkeit, ja in diese Wetterbeeinflussung angeblich einzugehen, wie sie es dann schaffen, dass dann solche Überschwemmungen kommen. Oder spielen da politische Dinge eine Rolle, dass man das nicht will? Die Frage muss man ja schon stellen. Oder haben sie es eben doch nicht im Griff? Ich glaube Zweiteres, der Mensch maßt sich einfach an, bestimmte Dinge, die der Schöpfung zugehören und ganz eindeutig in den Naturgesetzen liegen, selber zu steuern und sich über Gott selbst zu stellen. Und hier sehen wir eben halt, wie dieses wirklich Pendel zurückschlägt in aller Härte. Und irgendwann haben sie alle Kohldampf und irgendwann weiß keiner mehr, wie es weitergeht. Es ist schon wirklich heftig.
Ja, es sind wirklich auch historische Ereignisse auf unserer Welt. Wir haben vorhin, Andreas, kurz mal reingeschaut ins Alte Testament. Das machen wir zwischendurch auch, um mal so zu schauen, was haben die eigentlich gesagt, die Propheten, zu dieser Zeit, die jetzt hier stattfindet. Und lest mal Hesekiel. Hesekiel im Alten Testament, unter manchen Übersetzungen heißt es auch Ezekiel, also nach der hebräischen Form, aber unter Hesekiel findet ihr eben auch vieles. Und da wird ab, ja eigentlich von Anfang an, aber so ab Hesekiel 6, 7, Kapitel 6 bis 7, da wird, und vor allem auch 7, da wird auch explizit erklärt, was in dieser Zeit passieren wird, wenn das sogenannte jüngste Gericht über die Welt kommt. Man kommt doch gar nicht mehr umhin, Andreas, das, was hier passiert, noch anders benennen zu können.
Ja, also wir sind da ja nun wirklich gut aufgestellt. Also ich fühle mich da wirklich, wirklich klar aufgestellt in diesem Irrsinn, was ja schwierig ist, seinen ethischen, moralischen und auch Verstandeskompass aufrechtzuerhalten in diesem Wirrwarr, welches man um uns herum inszeniert. Und durch die Bücher im Lichte der Wahrheit von Avtruschin habe ich gelernt, wie die Architektur der Schöpfung aussieht. Und da konnte ich auch ablesen und ablernen, wie dieses sogenannte jüngste Gericht aussehen wird, wenn der Mensch gegen diese Naturgesetze dauerhaft verstößt. Das hat er getan. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, und auch das sollte man vielleicht noch erklären bei Hesekiel, die Menschen, die betroffen werden durch die Maßnahme dieses jüngsten Gerichtes, oder nennen wir es einfach Naturkatastrophen, wie auch immer wir die jetzt bewerten wollen, haben wir ja heute lange genug darüber gesprochen, wie die zustande kommen, dass jeder entsprechend betroffen wird im Rahmen seines eigenen Verhaltens. Das bedeutet, jeder ist für sich eigenverantwortlich. Und die Schöpfungsgesetze kennen keine Ungerechtigkeit. Derjenige, der zu Schaden kommt, ist nicht unbedingt Opfer. Natürlich ist er in dem Moment als Opfer zu bezeichnen, aber er ist auch immer eigenverantwortlich für das, was er erlebt, um etwas daraus zu lernen oder auch eben halt um Karma abzubauen. All diese Dinge kann man lernen. Und wenn man sich mit den grünen Büchern beschäftigt, dann kann man auch sehr genau verstehen, und es schockt einen nur noch überschaubar groß, wenn man diese Wettermanipulation, diese Kriege, diese Manipulation, dieses Böse, was wir in der Ponerologie ja kennen, das ist ja die Lehre des Bösen. Es gibt ja eine richtige Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Die politische Ponerologie spielt aus meiner Sicht mittlerweile eine große Rolle. Wenn wir uns Goethes Faust ansehen dann, oder lesen und Mephisto, können wir da eine Menge draus lernen. Und genau diese ganzen Dinge sind wichtig. Ich sage deshalb, mit den grünen Büchern bin ich gut aufgestellt. Und als Einleitung muss ich auch ganz klar sagen, als ich gelesen habe, das Buch Die Blutausstrahlung von Christopher Vasey oder auch Gesund durchs Chaos, da habe ich natürlich auch noch mal ganz große Verbindungen bekommen zu dieser Botschaft, die dort in den grünen Büchern steht, und natürlich auch eine konkrete Abfolge, wie man sich im konkreten Leben verhält, um die Zusammenhänge des Prinziplebens zu verstehen. Das sind für mich auch ganz großartige Bücher, die übrigens ihren Stammplatz auf meinem Schreibtisch gefunden haben und ich regelmäßig dort reingucke, um da auch noch mal Energie zu tanken.
Es ist wirklich wichtig, dass wir in dieser Zeit zu uns finden lernen, ins Innere und damit uns verbinden mit den Gesetzen der Natur, die hier natürlich auch von menschlicher Hand, wenn wir über Wettermanipulationen sprechen oder über das Ausbringen von Partikeln in der Stratosphäre oder die Sonne verdunkeln und so weiter, wo wir Menschen also in die Schöpfungsgesetze eingreifen und uns erheben über den Schöpfer. Das muss schiefgehen. Es wird schiefgehen, wenn man sich anguckt, dass die Schöpfung, in der wir hier sind, eigentlich die Nachschöpfung ist und wirklich nur noch der letzte Auswurf des Hohen, des Reinen und eben der Gesetze. Und Es ist höchste Zeit, dass wir Menschen von dem hohen Ross des Allesmachbaren herunterkommen und endlich lernen, dass das, was wir tun könnten, noch lange nicht das ist, was wir tun dürfen. Das heißt also, wir müssen unsere Grenzen erkennen, und zwar nicht nur, indem wir mit den Fingern auf andere zeigen und sagen, ja, die gehen zu weit, sondern wir selber müssen unser Verhalten natürlich auch täglich überprüfen und uns selber immer wieder fragen bzw. abgleichen, das, was ich jetzt im Begriff bin zu tun, darf ich das überhaupt? Okay, neues Thema, Andreas. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Leserin des Kanals, einer Abonnentin. Sie sagt, nun ist es so, dass die Deutsche Rentenversicherungsanstalt im Moment wieder Renteninfobriefe herausschickt, aus denen man entnehmen kann, wie lange man eingezahlt hat und was man aufgrund dessen an Rente erwarten kann. Ich warte auf meinen Brief noch, allerdings hat eine Arbeitskollegin ihren schon erhalten und dabei ist aufgefallen, dass sie 50 Euro weniger Rente bekommen würde, als der Bescheid vom Vorjahr es auswies. Sie hat daraufhin bei der Stelle angerufen und ihr wurde mitgeteilt, dass es wegen Corona zu Kürzungen kommt und dass schon sehr viele Leute angerufen hätten. Und er fragt sie, sehr empört, holt sich der Staat also hintenrum klammheimlich die Gelder wieder zurück oder bin ich nur uninformiert?
Ja, das sind natürlich mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aufgrund dieser Corona-Maßnahmen, der Maßnahmen, nicht Coronavirus, sind natürlich die Renten nicht gestiegen, sondern gefallen. Die Renten selbst kann man nicht fallen lassen, weil da gibt es eine Garantie, aber die Rentenansprüche könnten davon betroffen sein. Vielleicht mal kurz zu diesem Thema Rentenkürzungen durch Corona allgemein. Im Jahr 2021, also in diesem Jahr, fällt die ja übliche Erhöhung der Altersbezüge, Altersbezüge ist ja das Wort für Rente, wir nennen es ja immer Rente, wegen der Corona-Krise im Westen Deutschlands fällt es aus. Es gibt keine Erhöhung der Renten. Im Osten gibt es nur eine Anhebung von 0,72%. Wegen der Pandemie-Maßnahmen sind die Löhne in Deutschland im vergangenen Jahr laut der Rentenversicherung übrigens um 2,3% gesunken. Nun passt sich die Rentenhöhe allerdings den Entwicklungen der Löhne an. Theoretisch müssten also die Renten sogar absenken. Nicht die Rentenerwartungen, wie die Dame geschrieben hat, sondern die Rente selbst. Aber wegen der Rentengarantie sinken die Renten dann doch nicht entsprechend mit. Die werden also dann garantiert weiter. Vor der Wahl wird jetzt von Seiten der Politik übrigens überall kolportiert, dass im Jahre 2022 die Renten wieder massiv steigen sollen, um 4,8% und im Jahr darauf noch mehr. Ich halte das für ein Wahlgetöse. Die Ursache für diese starke Steigerungsprognose, die man uns erklärt, begründet man mit der Änderung der Rentenformel. Was heißt das mit der Rentenformel eigentlich? Man muss wissen, es gibt in der Rentenversicherung bei den Rentenbeziehern einen sogenannten Nachholfaktor. Was ist denn ein Nachholfaktor, den man übrigens bis 2025 ausgesetzt hat? Der Nachholfaktor wurde im Jahr 2007 eingeführt als Ausgleich für die Rentengarantie. Diese verhindert, dass bei sinkenden Löhnen auch die Renten sinken. Laut dem Nachholfaktor fallen mögliche Rentenerhöhungen nur halb so hoch aus, wie nach der Rentenanpassungsformel vorgesehen ist. Also wenn die Löhne nach einer Senkung wieder steigen. Dies soll so lange zum Tragen kommen, bis die vermiedene Rentenkürzung ausgeglichen ist. Was heißt das ganz einfach? Wenn also beispielsweise die Gehälter sinken bei den Menschen, aber die Renten nicht sinken dürfen, weil sie eine Rentengarantie haben, dann wird dieser Nachholfaktor gültig, der sagt normalerweise, dass in den kommenden Jahren, wenn dann die Bezüge der normalen Arbeitnehmer wieder steigen, die Renten nicht mehr um die kompletten prozentualen Steigerungssätze steigen, wie auch die Bezüge der normalen Arbeitnehmer steigen, sondern nur noch hälftig. Und zwar bis dann die alte Rente wieder erreicht ist, die man eben halt vorher hatte. Damit wird also quasi finanziert diese Rentengarantie. Nun geht die Politik spannenderweise oder man kann auch naiverweise davon sagen, dass die geht davon aus, dass die Gehälter zeitnah, also im nächsten Jahr bereits wieder das alte Niveau erreichen. Ich frage mich manchmal, mit welcher Argumentation man da arbeitet und ob man überhaupt die wirtschaftliche Situation überhaupt berücksichtigt, die wir momentan haben. da käme dann die Aussetzung des Nachholfaktors voll zum Tragen, denn den hat man jetzt ausgesetzt. Das heißt, die Rente würde dann komplett wieder erhöht werden, um diesen Satz, um den auch dann im nächsten Jahr die Gehälter steigen würden. Das würde natürlich ein gigantisches Milliardenloch in die Rentenkasse reißen. Also entscheidend ist hier eines. Die gesetzliche Rentenversicherung ist eh geplündert worden durch Wahlversprechen aus der Vergangenheit und die hohen Kapitalien, die eigentlich dort liegen müssten, angelegt sein müssten, aus den geburtenstarken Jahrgängen, die waren ja sehr produktiv, die sind ja nicht mehr da, sondern die sind ja auch genutzt worden für Zweckentfremdungen. Und diese ganze Diskussion, ob dieser Nachholfaktor jetzt kommt oder nicht kommt, ist für mich eh theoretisch. Der Staat wird dann gegebenenfalls eh die zig Milliarden Unterdeckung der Rentenversorgung durch neue Schuldenaufnahmen wieder bezahlen müssen. Die Frage ist eigentlich, was kann man denn für sein Geld überhaupt noch kaufen? Die Höhe der Rente ist gar nicht entscheidend. Wenn die Preise um 30% steigen, wie wir es momentan haben, durch Zulieferprobleme, Wärmegeschichten, all diese Dinge, Wetterkapriolen und so weiter, wenn die Preise also um 30% steigen würden, dann sind 5% Rentenerhöhung immer noch insgesamt eine reale Rentenkürzung, genauer gesagt eine Kaufkraftkürzung von 25%. Also diese ganze Diskussion ist so ein bisschen am Thema vorbei. Ja, auch die Rentenversicherung steht am Abgrund und sie könnte bald einen Schritt weiter sein.
Ja, was dann passiert, weiß man. Vielen Dank für deine sehr genauen und exakten Ausführungen. So kann man es aber dann auch verstehen, dass es sich also um Schätzungen immer handelt und die dann nicht so eintreten müssen bei gewissen Ereignissen. Andreas, ein Skandal bei CNN in Washington hat Tucker Carlson beschäftigt bei Fox News. Und zwar hat ein CNN-Büroleiter eine E-Mail verschickt an jemanden und versehentlich jemanden Falsches in CC gesetzt. Und Überschrift: Für Ungeimpfte ist das Zuckerbrot vorbei, jetzt kommt die Peitsche. Und Tucker Carlson hat ein Interview geführt gestern in seiner Sendung Fox News mit dem Charlie Kirk, das ist ein konservativer Aktivist und ein Radio-Talkshow-Moderator. Und da heißt es also folgendermaßen: Diese E-Mail, die ich gerade genannt habe, die hat der Büroleiter in Washington bei CNN also weitergeschickt. Und da heißt es: Eine Mehrheit der ungeimpften Amerikaner sagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie den Covid-19-Impfstoff nehmen werden, unabhängig von den Bemühungen aller beteiligter Stellen. Und als Antwort schrieb dieser Büroleiter an einen Kollegen: Das ist jetzt der Punkt, dass wir über Zuckerbrot und Peitsche sprechen müssen. Das Zuckerbrot wird wohl nicht mehr funktionieren. Und Charlie Kirk hat CNN deswegen kontaktiert und die haben Folgendes gesagt: Ja, die E-Mail, die fälschlicherweise an ihn, an den Kirk geschickt wurde, bestätigt doch nur, dass die aktuellen Impfanreize an Fahrt verlieren. Aber das stimmt natürlich nicht, sondern Kirk sagt, was, also erstmal ist das einer der wenigen Fehler, die CNN gemacht hat, der jetzt wirklich hilfreich ist, weil man nämlich dahinter schauen kann, wie das Wording dort ist. Und CNN ist eine der mächtigsten Nachrichtenverbreiter auf der ganzen Welt. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir ziehen das jetzt eine Stufe an und jetzt machen wir denen mal ein bisschen Dampf unterm Hintern, den Ungeimpften, Zuckerbrot ist vorbei, jetzt lassen wir den Stock tanzen. Dann kann man das natürlich mit der Propaganda, mit den Medien am allerbesten machen. Und die Frage ist, und die stellt Kirk auch hier in dem Interview, inwiefern würde sich diese interne E-Mail anders lesen, wenn sie zum Beispiel von einer Führungskraft von Moderna oder Pfizer oder Johnson & Johnson gesendet worden wäre? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also die Diskussion ist am Laufen.
Ja, das ist das klassische The Hammer and the Dance. Und wenn ich daran denke, dass unsere Frau Bundeskanzlerin Merkel neulich in einem Interview sagte, es wird keine Zwangsimpfung geben, wir setzen stattdessen jetzt auf eine sehr, sehr starke provokative Aufklärung, dass die Leute sich dann von alleine impfen lassen. Interessant. Aufklärung ist für sie offenbar ein anderes Wort für Propaganda. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und wer dann eben halt nicht mitspielt, dann müssen wir dann weitersehen. Das schwingt dann ja mit. Das heißt, wenn einer sagt, es wird keine Zwangsimpfung geben, wir versuchen vorerst auf die Vernunft der Menschen zu setzen, und das ist dann das, was sie dann erklärt, was die Vernunft ist, dann schwingt da natürlich schon etwas mit. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass für jedes Medikament, und wenn es eine Salbe ist, die ich mir auf den Pickel schmiere, dass ich da beispielsweise in den Nachrichten, in den Werbungen immer einen Zusatz habe, Nebenwirkungen und so weiter, ach, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, wenn es darum geht, ein Medikament zu bekommen. Und wenn es ein Lutschbonbon ist gegen Halsschmerzen. Habt ihr schon mal gemerkt, dass es bei der Impfung das überhaupt nicht gibt? Ich habe noch nicht eine einzige Impfwerbung gesehen, wo einer gesagt hat, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker und lesen Sie die Packungsbeilage, weil es hier offenbar überhaupt keine Nebenwirkungen gibt, wobei wir wissen, dass Tausende von Menschen schon bereits daran gestorben sind. Da stimmt doch was nicht.
Du brauchst doch so einen Zusatz gar nicht. Die Experten melden sich über die Medien, wie dein Freund Lauterbach. Und der sagt dann schon, wie gut das Impfen ist.
Ja gut, aber das gibt es natürlich auch in vielen anderen Medikamenten, Penicillin oder sonst was, da weiß auch so ziemlich jeder, was da gemacht ist und was da an Nebenwirkungen auftreten kann. Es gibt doch ganz klare Vorschriften für jedes Medikament. Ich meine das ernst. Ist das nicht ein Verstoß gegen irgendein Recht, welches hier gefahren wird? Und hier erkennt man auch so diese Erbärmlichkeit, mit der diese wirkliche Sache konzentriert durchgezogen wird.
Ja, zumindest ist es ein Verstoß gegen jegliches Ethos. Und wir werden mit Sicherheit eine Zeit erleben, in der die Dinge aufgearbeitet werden und die Verantwortlichen genannt und so noch möglich zur Rechenschaft gezogen werden. Etwas Besonderes hat sich übrigens, was Impfaktionen angeht, Castrop-Rauxel ausgedacht. Da hat man nämlich gesagt, ja, also wir müssen hier Impfanreize schaffen. Wir haben genug Impfstoff, aber zu wenig Impfwillige. Und um das zu ändern, hat ja das ganze Land Nordrhein-Westfalen jetzt die sogenannte Woche des Impfens ausgerufen. Und dabei gibt es besondere Aktionen rund ums Impfen. Und in Castrop-Rauxel, da kann man jetzt, während man den Pieks erhält, einen exklusiven Einblick in einen Gefangenentransporter der JVA werfen. Denn der wird als Pop-up-Impfstation genutzt.
Ja, also mich würde es nicht wundern, wenn wir noch ein bisschen warten. In 3 Wochen wird wahrscheinlich um jede Impfstation eine Kirmes aufgebaut und jeder darf umsonst Karussell fahren und kriegt dann eine ganze Handvoll Chips zum Autoscooter fahren und Zuckerwatte und Burger und alles drum und dran und wahrscheinlich noch eine Eintrittskarte für den Wasserpark, natürlich für ein ganzes Jahr zum Rutschen. Also es ist wirklich unfassbar, mit was hier gearbeitet wird. Neben dem Druck wird dann hier eben halt auch werden die niedrigsten Instinkte eines Menschen angesprochen, die offenbar auch, wer darauf reinfällt, die meisten Zeit seines Tages vor einem Gameboy-Spiel, vor einem Telespiel, wie heißen die Dinger nochmal?
PlayStation
und sowas steht. Ich bin immer noch einer mit dem Telespiel.
Oder Xbox oder so. Ja, es ist eigentlich ganz spannend. Ich finde ja nicht wie du, dass das ein Unterhaltungsprogramm ist, wenn ich in einem Gefangenentransporter der Justizvollzugsanstalt geimpft werde. Also ich finde eher, das passt so in den Bereich des Dunklen und Bösen und das finde ich nicht unterhaltsam.
Ja, das stimmt schon aus Sicht einer Frau. Aus Sicht eines Mannes ist das natürlich ganz cool, denn ich würde als Junge auch gern mal sehen, wie so ein Gefangenentransporter von innen aussieht, so wie ich damals in meiner Kindheit auch, wenn die Manöver waren, die Panzer vorbeigefahren sind von Holländern, von Engländern und die haben gestanden bei uns in der Straße irgendwo und haben dann gewartet irgendwo, weil da so Staus waren, bis sie dann wieder ihren Befehl kamen, ich auf den Panzer rumgehüpft bin und so weiter und die haben ja auch etwas Destruktives. Ich glaube, Jungs reagieren da zumindest anders.
Damit sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Mann und Frau, der von der Mainstream-Politik geleugnet wird. Allerdings hätten wir beide dazu wirklich sehr viel zu sagen, weil wir bearbeiten dieses Thema 24 Stunden am Tag. Nicht wahr, Schatz?
Oh ja, das stimmt schon. Und es ist wirklich so, das Thema Mann-Frau ist schon äußerst differenziert, gerade was die Kommunikation anbelangt, weil ich ja gewohnt bin, klar zu argumentieren. Bei dir allerdings herausbekommen muss, was du meinst. meinst, wenn du etwas sagst, weil es eben halt aus Sicht eines Mannes nicht so einfach zu entschlüsseln ist. Aber ich kenne ganz viele Männer und die haben alle irgendwie ein ähnliches Symptom. Das ist so, wie wenn ich in eine Stadt gehe und ich stehe vor einem Schuhgeschäft oder gehe in ein Schuhgeschäft rein mit der Frau und dann sehe ich vorne gelangweilte Männer so in einem Pulk sitzen, die gegen die Decke starren, während die Frau quasi mit wirklich, also tatsächlich vor diesen Schuhregalen stehen und das Gefühl mir vermitteln, als wäre es das erste Paar Schuhe, was sie in ihrem gesamten Leben jetzt kaufen wollen.
Ja, das ist umgekehrt, wie wenn die Frau mitgehen muss, wenn Rasenmäher oder Traktoren gekauft werden oder sich neue Automotoren vorgeführt werden. Da schaut man dann auch relativ verzweifelt und gelangweilt gen Himmel. Aber Frauen nutzen solche Gelegenheiten für Meditationen oder für Gebete, Andreas. Und ja, das hilft ihnen dann auch weiter.
Das ist prima, dass ich das weiß. Und wenn wir das nächste Mal beim Traktorhändler sind, dann sage ich dir so, jetzt kannst du mal 3 Stunden meditieren. Ich will jetzt mir hier in Ruhe gucken. Dann ist es doch gut. Ich nehme dich jetzt beim Wort.
Also auf jeden Fall hat Andreas schon gelernt, wenn er mich fragt, wie geht es dir? Und ich sage bestens, dass er weiß, was gemeint ist. Früher war er immer ganz heiter, wenn er das gehört hat.
Ja, das ist wirklich das, was man lernen muss als Mann. Man muss nicht darauf achten, was gesagt wird, sondern wie. Aber wem sage ich das? Alle Männer wissen das.
Ja, also ihr könnt euch darauf verlassen, wir arbeiten an dem Thema. Vielleicht machen wir auch mal irgendwann ein Stück, ein Video oder ein Buch oder sowas. Denn es ist natürlich, wenn man es schafft, mit Abstand da durchzugehen und sich nicht persönlich emotional da reindreht, auch das muss gelernt sein, dann wird das eigentlich immer unterhaltsamer, ne?
Ja, natürlich. Also wir sehen das an unserem ganz normalen Leben, wenn wir irgendwo sind, worüber wir reden, wie oft man auch aneinander vorbeiredet, weil man ganz andere Wahrnehmungsgesichtspunkte hat. Und dann muss man aber eben halt erkennen, dass der andere das nicht böswillig meint oder will einen für dumm verkaufen. Das wird nämlich relativ schnell interpretiert. Das geht mir so, dir so. Aber dann ist man relativ schnell wieder auf Linie und sagt, okay, der andere kann es wirklich nicht so sehen.
Ja, vor allem, wenn man die Muster beim anderen kennt, also gegenseitig kennt und weiß, an welchem Punkt, wenn man auf den Knopf drückt, der andere hochdreht, dann, wenn man Frieden haben möchte und wenn man wirklich daran arbeitet, dass die Welt in Harmonie und Frieden kommt und man seinen Teil dazu beitragen kann und sollte, dass man in so einem Moment dann einfach sagt, den Knopf bediene ich jetzt einfach nicht mehr. Wir beide arbeiten gerade an der Knopfgeschichte.
Ja, richtig. Wobei, wenn ich jetzt Muster hätte, würde ich sie natürlich zugeben, aber ich habe natürlich keine.
Genau, und da sind wir wieder bei seinem Muster. So, wir machen mal weiter mit den Nachrichten. Ja, das ist ein lustiges Thema, aber ich denke, es ist auch eins, was man ruhig als Paar, wenn man dazu in der Lage ist und sich genügend zu sagen hat, bewusst auch ruhig angehen sollte, weil nur so kommt man auch weiter. Okay, ja?
Also wenn jemand sich genügend zu sagen hat, dann sind wir das. Also ich bin abends immer heiser, obwohl wir ganz alleine sind oft.
Ja, und ich gar nicht.
Aha.
So, ich komme zu einer Meldung. Wir hatten ja schon mehrfach hier über Eric Clapton gesprochen und der macht jetzt doch weltweit Aufsehen von sich durch seine Ablehnung gegen das Impfen. Man muss dazu sagen, er hat sich impfen lassen und hat erst durch die Probleme, die er damit bekommen hat, ist er aufmerksam geworden, hat sich das genauer angeschaut und hat ja in mehreren Statements der letzten Wochen schon gesagt, warum habe ich da nicht früher drauf geachtet, dann hätte ich mich nicht impfen lassen. Und er stellt sich gegen die Forderung nach Corona-Impfpässen für Besucher von Live-Veranstaltungen und Nachtclubs in Großbritannien. Also er ist ja Engländer. Und Russia Today, RT Deutsch, schreibt, die Regelung prangert er als diskriminierend an und droht mit der Absage von Auftritten. Nach der Aufhebung der meisten Covid-Beschränkungen in England, das ist ja da auch ganz groß verkündet worden jetzt, Anfang der Woche, hatte Boris Johnson angekündigt, dass der Zugang zu zahlreichen Veranstaltungsorten künftig nur noch mit Impfnachweisen, die vom Nationalen Gesundheitsdienst NHS herausgegeben wurden, erlaubt wird. Und dagegen protestiert er und schrieb auf Twitter, Nach der Ankündigung des Premierministers am Montag fühle ich mich der Ehre verpflichtet, eine eigene Ankündigung zu machen. Ich möchte sagen, dass ich auf keiner Bühne auftreten werde, wenn dort ein diskriminiertes Publikum anwesend ist. Ich behalte mir das Recht vor, die Show abzusagen, wenn nicht für alle Menschen eine Möglichkeit geschaffen wird, diese zu besuchen. Und er hatte ja einen Protestsong mit Van Morrison aufgenommen, dessen Titel Stand and Deliver. Und das war ja auch gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Lockdown-Maßnahmen gerichtet. Und er ist dafür, beide, aber vor allem Eric Clapton, weil der noch bekannter ist, schwer gebasht worden in den Mainstream-Medien weltweit. Und laut dem Magazin Rolling Stone soll Clapton allerdings im Mai 2022 wieder bei zwei Konzerten in Großbritannien auftreten. Aber wie gesagt, er hat gesagt, dann komme ich nicht.
Ja, ich finde das eine klare Ansage. Ich finde das gut, vor allem, weil er sich kritisch verhält, obwohl er sich selbst hat davon überzeugen lassen, möchte ich mal so entsprechend förderlich ausdrücken. Und er dann im Nachhinein sagt, nein, das war nicht richtig, das war nicht gut. Und wir sehen das eben halt auch an vielen Menschen, die sich das erste Mal impfen lassen und beim zweiten Mal den Impftermin fallen lassen. Und ich finde das richtig, wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist, dass die Impfung richtig ist, dann kann man das gern tun, sondern es nur macht, weil es eben halt ein Gefängnisfahrzeug zu sehen gibt oder eine Karussellfahrt oder ein Big Mac, den man sich dann reinpfeifen kann oder der Druck tatsächlich auch entsteht durch den Arbeitgeber. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, aber wenn man wirklich im Gottvertrauen ist, glaube ich, dass es trotz alledem Lösungen gibt, bevor man sich eine solche Impfung zugute führt oder zumute führt oder in den Körper reindrücken lässt.
Ja, es ist vor allem eines immer wieder wichtig, dass wir auch mit Impfbefürwortern an einem Tisch sitzen. Dass wir niemanden, also wer sich nicht impfen lassen will, der kann sich dafür entscheiden. Er ist aber nicht berechtigt, die Menschen, die sich impfen lassen wollen, unbedingt bekehren zu wollen. Und wenn man wirklich jemanden nahe ist, der einem wichtig ist, hat, den man darauf hinweisen möchte, welche Gefahren mit Impfungen verbunden sind. Wir sehen es über 1000 Tote im letzten halben Jahr, Impftote in Deutschland, viele tausende, zum Teil schwerwiegende Nebenwirkungen. In den USA 11.000 Impftote im letzten halben Jahr. Ich meine, das sind natürlich offizielle Zahlen, die durchaus geeignet sind, dass man sie in einem Gespräch verwertet und sagt, schau es dir bitte an. Also bist du sicher, dass du es machen möchtest? Aber bitte nicht die Leute überfahren mit der eigenen Meinung, sie anschreien, unhöflich werden, sondern in Respekt und würdevoll auch mit den Menschen sprechen, sie anhören, ihre Argumente anhören und sie nicht überrennen wollen mit der eigenen Meinung. Weil so bekommen wir auch den Frieden auf der Erde nicht hin.
Genau, so ist es richtig. Respekt ist entscheidend. Es geht nicht darum, die Meinung des anderen zu akzeptieren, denn akzeptieren kommt von akzeptare und das ist die Übernahme und des Miteinstimmens. Dann müsste ich mich ja auch impfen lassen und ich möchte zum Beispiel es nicht für mich. Ich habe mich da anders entschieden, aber respektieren muss man es schon. Das gebietet eben halt die Mitmenschlichkeit.
Ja, und in diesem Sinne, wir sind schon am Ende mit unserem Podcast. Wir haben Freitag. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Alle, die jetzt in den Warngebieten sind, bereitet euch vor. Wir denken an alle. Wir schicken euch viel Licht und viel Kraft bis nachher zum Abendgebet.
Genau so ist es. Wir sind euch manchmal viel näher, als ihr es vielleicht vermutet. Alles, alles Liebe euch.